Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben DartslauscherInnen, hier ist eure Mitte, euer Gleichgewicht, eure Schultern, die ihr euch immer anlehnen könnt. Hier ist euer High Finish, euer Neunter. Merkt man mir eigentlich an, dass ich total Spaß an so einem Quatsch habe, an so einem Unsinn habe. Das Allerschönste ist, hier ist der Robstar. Es ist Folge Nummer 174 von Game On am 5. Dezember 2023. In 10 Tagen ist es soweit, dann beginnt die World Darts Championship und da fällt mir in dieser Sekunde auch schon mein Ohrstöpsel raus. Michael Smith, der Bullyboy, wird als Titelverteidiger die WM natürlich eröffnen. Ehre, wem Ehre gebührt. Am ersten Turniertag, das letzte Match, das Hauptmatch gehört dem Bully Boy. Robby, du siehst ein bisschen erschöpft aus. Hast du so viel Schnee geschippt oder was?
Nö, ja, aber ich hatte heute trotzdem einen harten Tag. Ich will dir nur mal ganz kurz sagen, heute waren mal wieder 8 Wochen vorbei. Das heißt, Haare waschen für den Sohn angesagt.
Ach, ich dachte jetzt bei dir.
Nee. Und dann will er natürlich nicht. Also da ist er völlig dagegen. Und haben wir ihm zur Auswahl gegeben, okay, Haare waschen oder Haare abschneiden. So, er hat dann die Haare abschneiden Methode sich überlegt.
Das finde ich geil, das ist sehr konsequent.
Ja, aber das war dann noch schwieriger, das Ganze. Und dann kannst du dir vorstellen, das war echt ein harter Tag für mich. Und das damit erstmal Hallo an alle, die hier zuhören. Das hat mich fertiger gemacht als 10 Stunden Arbeit, das kann ich dir sagen. Grüße gehen raus an alle Eltern, die wasserscheue Kinder haben. Zumindest am
Herzlich
Kopf.
Herzlich willkommen im Haarstudio Marjanovic.
Ja.
Womit tut er sich denn schwer, dass er Wasser über den Kopf bekommt oder dass der Schaum da reinkommt in die Haare?
Wasser. Also
okay.
Badet
Taucht
gerne.
Er auch nicht?
Nein, nicht ganz freiwillig.
Und von wem hat er das?
Von mir nicht? Keine Ahnung. Das andere Kind ist völlig entspannt. Haare waschen ohne Probleme, Wasser in die Augen, tauchen, alles überhaupt kein Thema. So verschieden sind immer Menschen, weil ich immer höre, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind gleich. Nein, alle Menschen sind nicht alle Menschen sind gleich. Wir sind ganz aber verschieden.
Von wem hörst du das denn? Alle Menschen seien gleich?
Ja, wenn es um Dinge geht, keine Ahnung, in der aktuellen Diskussion einfach so, wenn man sagt, ja, alle Menschen sind doch gleich. Na, aber ich finde eben nicht, dass alle Menschen gleich sind. Es gibt so viele verschiedene Menschen, wir sind so unterschiedlich, dass man es, jeder ist einzigartig, jeder einzelne Mensch, finde ich. Ja. Und das merkst du vor allem, wenn du mehrere Kinder hast, dann merkst du erst, wie unterschiedlich eigentlich Menschen sein können mit der fast gleichen DNA.
Und der gleichen Erziehung, ne? Das ist das Erstaunliche. Ja, ne? Absolut.
Ja.
Du, ich habe einige Nachrichten bekommen, die es ganz cool fanden, dass du in der letzten Folge hinten raus, so ganz heimlich, nochmal kurz diesen Vorbereitungsschuss, diese Vorbereitungsaufnahme, was mache ich, wenn ich 173 Rest habe und du sagst, es geht über die 19, um 133 Punkte idealerweise zu erzielen, damit ihr 40 Rest habt. Was ist mit 174?
Ja, ganz klassisch über die 20 gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder triffst du die Triple 20, dann bleibst du natürlich konsequent drauf. Triffst du die Single 20, hervorragende Möglichkeit für den Switch runter auf die Triple 19, zwei Triple 19 hinterher und schon steht Topstar.
40,
ja,
natürlich. Okay.
Weil das sind ja die zwei Zahlen, weil über die 18 würde ich da gar nicht viel gehen, weil die 18 ist eben nicht so das Triple, das du ja so häufig anvisierst, wie die 20 und die 19. Das sind deine zwei stärksten Triple im Normalfall als Dartspieler und deswegen würde ich die auch in dem Fall nutzen als Setup-Shot.
Ja. Wir erleben doch keinen Skandal, um dich zu zitieren.
Ja.
Es wird kein dunkelgrünes Feld geben auf der Triple 20. Es war tatsächlich ein Werbegag zugunsten einer Prostata-Krebs-Charity-Aktion, der Hauptsponsor der WM. Man hat es jetzt irgendwie entlarvt und hat es richtig gestellt. Wird aber 1.000 Pfund für jede 180 spenden. Ich glaube, 2018 sind 180er gefallen.
Wie viel?
Das ist 880.
Letztes Jahr.
2018,
ja, okay.
Vor fünf Jahren, ja.
Ja.
Einfach mal so, das ist, glaube ich, der Rekord. Ich hoffe, ich habe das so im Kopf irgendwie.
Ich glaube, 901 waren es letztes Jahr, oder?
War das letztes Jahr sogar noch mehr? Ah, okay.
901, wenn ich es noch richtig weiß.
Jetzt so
ich wusste, dass irgendwas mit 01 hinten war, ja.
Aber das heißt, da kommt dann fast eine Mio zusammen. Das ist ja schon ordentlich Kohle.
Das ist cool, so. Ja. Das ist cool. Vielleicht müssen wir noch dazu sagen, wir nehmen ja relativ früh auf diesen Podcast. Also die Nachricht mit dem grünen Trippelfeld wird relativ veraltet sein wahrscheinlich, wenn dir alle zuhören. Aber ich will nur noch mal sagen, dass ich natürlich sofort wusste, dass das ein PR-Gag ist. Und
das stimmt.
Ich mich wundern musste, warum wir überhaupt drüber reden. Aber im Endeffekt bin ich echt froh, dass sie das gemacht haben, weil so kommt dieses Thema wieder. Prostatakrebs, die Charity-Aktion, finde ich eine klasse Sache. 1000 Pfund pro 180er ist schon richtig cool.
Richtig cool.
Das können die, auch gern bei mir machen, hier im Keller. Also ich stehe dann hier 24/7 und werf 180er.
Das ist ja auch eine Frage, die wir immer wieder in der Übertragung gestellt bekommen, obwohl das, wir das Männchen auf den Hemd, auf den Shirtkragen schon so lange da sehen. Das ist ja auch immer noch diese Prostata-Krebs-Charity-Aktion und die von dem Wolfie ins Leben gerufen wurde. Martin Adams, der ja selbst an Prostatakrebs litt und ja, diese Stiftung sozusagen gegründet hat, um sich dafür zu engagieren. Also das natürlich mal ganz kurz am Rande. Das hat trotzdem für Aufsehen gesorgt. Da haben sich auch einige aufgeregt, dass wir überhaupt darüber gesprochen haben. Da war ich der Schuldige. Ich nehme das einfach auf meine Kappe. Ich habe gar nicht so wahnsinnig lange darüber nachgedacht.
Haben doch alle drüber gesprochen. Also Entschuldigung, also es haben alle drüber gesprochen.
Ja. Wir müssen dringend über ein Thema sprechen, Robby, das wir bislang umgangen sind. Es gibt ja Sachen für das Darts, die enorm wichtig sind, die dir wahnsinnig helfen, dein Spiel auf Vordermann zu bringen. Es gibt Sachen, die dir dabei helfen, ein gutes Feeling zu haben. Wir haben zum allerersten Mal uns dafür entschieden, ein Game-On-Merch auf den Markt zu werfen. Ich bin jetzt schon angeschrieben worden. Jemand hat sich beworben, er würde gerne unseren Merch sozusagen er würde gerne dafür werben für unseren Merch. Ich habe auch gesagt, du weißt doch noch gar nicht, was das ist. Wie kannst du das machen? Stell dir mal vor, das ist was ganz Schlimmes. Sagst du es oder sag ich es?
Bitte sag du es. Du kannst das, du bist einfach von uns zwei derjenige, der das ein bisschen
seriöser macht oder was?
Seriöser oder? Und nicht so laut wird und nicht komplett durchdreht und hier die Bude auseinander.
Es sind Socken! Es sind Socken!
Ja, geil. Freut total mich, dass sie geil. Jetzt endlich kommen.
Jetzt ist es endlich raus. Jetzt ist es endlich raus. Das hat uns irgendwie, wir haben uns so auf die Zunge gebissen. Wir wollten immer warten, bis wir sicher sind, dass die auch wirklich ankommen.
Ja.
Wobei das klingt jetzt so, als wenn die irgendwie aus dem Osten, ne?
Nein. Das ist High Quality. Das ist
High Quality. Das war wirklich unsere absolute Prämisse. Wir haben gesagt, okay, klar, Socken. Die meisten von euch haben Socken, aber sie haben keine Game On Socken. Das Game-On-Logo auf dem Knöchel links oder rechts des Fußes, das hilft. Und jetzt werden einige vielleicht mit dem Kopf schütteln und werden sagen, das ist doch Quatsch, was ihr da erzählt. Und ich sage, nein, das hilft. Du wirst wahrscheinlich viele 180er mehr werfen in deinem ganzen Leben, sobald du diese Socken anhast. Und wenn ihr euch fragt, warum Socken? Keine Ahnung. Robby hat das Ganze ins Spiel gebracht. Ich fand es total geil, weil Socken auf Socken kommt ja keiner.
Ja, aber die braucht jeder.
Die braucht jeder.
Die braucht jeder. Und vor allem, wenn cool aussehen, braucht die sowieso jeder.
Und stell dir vor, du gewinnst ein Match, hast die Socken an. Wir wissen ja alle, wie abergläubisch Sportler sind. Gleiche Unterhose, gleiches Shirt. Und jetzt hast du diese Socken und du wirst sie nie mehr ausziehen.
Sowieso.
Naja,
sowieso. Und das Beste
weil sie diese Atmungsaktivität auch haben. Du brauchst sie gar nicht waschen. Die genau, stinken
die,
auch nicht.
Die atmen, genau. Diese Socken, die atmen.
Die haben auch eine Seele. Und die haben ein Herz. Also die atmen, die können alles.
Ja, aber wir müssen echt dazu sagen, also es gibt diese Game-On-Socken. Unser erster Merch. Ich bin total stolz drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Atmungsaktives antibakterielles Material. Verstärkte Fuß-, Fersen- und Zehenbereiche. Und nahtlos. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die Dinger sind echt bequem. Ich habe sie ja schon einen Tag getestet. Sie sind perfekt. Und das Allerbeste ist ja, dieses Jahr an Weihnachten werden sich viele Menschen ausnahmsweise freuen, wenn sie ein paar Socken geschenkt bekommen. Das könnt ihr dieses Jahr wieder verschenken. Socken. Das wird der Knaller.
Das ist super.
Ja.
Das wird jetzt,
ich freue mich. Ich glaube, wenn diese Folge hier raus ist, werden ja auch schon die ersten Fotos auf Social Media die Runde gemacht haben. Und uns wird es freuen, definitiv, wenn sich der ein oder andere oder die ein oder andere für diese Socken entscheidet. Wir haben viel darüber geredet. Wir haben auch viel Ansprüche gestellt an den Hersteller, dass das wirklich High Quality ist und dass es nicht irgendein Schrott ist, kurz mal irgendwas draufgedruckt, sondern das ist wirklich, das wird dir helfen. Also ich kann nur sagen, ich habe sie probiert, 8 Stunden lang angehabt und ich finde sie total bequem und es passt einfach. Ich bin happy. Ohne Ende.
Du hattest nur ganz wenig Fußpilz danach, ne? Das hattest du sehr erzählt. Wenig. Die Nägel sind kaum angeknabbert
gewesen.
Ein
bisschen lila ist der eine geworden, aber naja, das geht aber nach einer Woche wieder weg. Also das ist echt
Ich sage ja zu Game On Socken. Und man muss ja auch, also man ist im Gespräch, was für Socken sind das? Und vor allem auch, wie viele Socken bringt man da auf den Markt? Verrennen wir uns jetzt? Wir hoffen tatsächlich so ein bisschen auf euch, dass ihr tatsächlich auch diese Socken holt. Denn jetzt sind es nicht so wahnsinnig viele, es ist keine limitierte Auflage.
Ja, ich weiß gar nicht, ist
schon limitiert, ne?
Ja, eigentlich schon, ja. Aber wie gesagt, wir wollten einfach was raushauen, was es vielleicht in der Form noch nicht gibt. Klar gibt es Socken mit Darts-Motiv oder sonst irgendwas, aber nicht in der Qualität, glaube ich, und auch nicht mit dem Bezug. Und was gibt es Schöneres, als Game On auf den Socken zu haben? Nichts Schöneres. Ich glaube, das ist der perfekte Start.
Und wir wollten ja irgendwas haben, was du brauchst und irgendwie auch nicht brauchst. Ja. Was so ein bisschen Kult einfach ist. Das musst du einfach haben. Wer die Liebe zum Darts hat und zum Podcast hat, der holt sich auch so einen kleinen Schabernack.
Ihr müsst immer dran denken, um mal eine kleine Überleitung zu schaffen. Alle Darts-Weltmeister der Geschichte hatten bei ihrem Sieg Socken an. Das ist garantiert und 100% gefact-checkt.
Absolut. Unterschätzen viele.
Ja.
Wissen viele nicht, was sie bislang vergessen haben. Aber das stimmt natürlich vollkommen. Um jetzt wirklich vielleicht einen kleinen Sprung zu wagen. Auch wenn ich glaube, dass all die, von denen wir jetzt reden werden, Socken trugen bei ihren Partien auf Dartsbühnen. Wir nähern uns den World Darts Championship 2024. Ich habe heute jetzt nochmal hier im Vorfeld unserer Aufnahme gedacht, der alte Set-Modus. Worauf freust du dich besonders beim Set-Modus? Oder was ist es letztlich der Fakt, dass du das Match gewinnen kannst, obwohl du weniger Legs gewinnst? Beschreibt das den Set-Modus? Sagt das eigentlich alles aus?
Ich glaube
schon.
Dass
das Timing ist, das sagt eigentlich alles aus, ne?
Ja. Also diese Situation, du hast Match-Starts oder dir fehlt nur noch ein Leg zum Sieg für diesen dritten Satz, zum Beispiel in der ersten und zweiten Runde. Und dann verlierst du dieses Leg und der Satz geht an den Gegner und dann sind es plötzlich wieder 3 Legs, die du gewinnen musst. Und das ist so bitter und ich kann leider und muss leider aus Erfahrung sprechen, denn ich war nämlich auch schon in so einer Situation, bei einem WM-Match nur noch ein Leg von einem Sieg entfernt gewesen zu sein und plötzlich dreht sich der ganze Spieß um und du verlierst den Satz, den nächsten Satz, bist wieder nur ein Leg davon entfernt. Also ja, das ist bitter, aber das ist eben genau die Spannung, die bei der WM irgendwie in der Luft liegt und die glaube ich, auch die Fans so ein bisschen fasziniert, die Stimmung auch reinbringt in den Alley Pally und die uns zu Hause vor den Bildschirmen so ausrasten lässt teilweise, wo man denkt, hey, nee, das hat er nicht schon wieder daneben geworfen. Packt er das mental noch? Kriegt er die Kurve noch nach den 3 Matchstarts, nach den verpassten zum 3-0 in Sätzen oder kippt das Ganze? Deswegen bin echt, das ist das Faszinierende am Set-Modus.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Ja, das ist... Ja, ich habe auch echt Bock. Also das ist ja eigentlich albern. Ne? Man macht das schon so lange und trotzdem, bei mir geht es jetzt auch schon wieder los, obwohl wir noch nicht mal oder gerade erst den Dezember haben. Ich laufe auch schon wieder heiß. Und weißt du, wer auch heiß läuft? Unter anderem die 5 deutschen Spieler natürlich, die bei der WM am Start sind. Das haben wir letzte Woche schon gewusst. Das ist ja eine Rekordteilnahme. Noch nie gab es 5 Deutsche bei einer PDC World Darts Championship. Und wir haben ein paar angefunkt und Rückmeldungen erhalten, weil wir gesagt haben, hört mal, gib mal kurz eine Sprachnachricht, wie geht's dir, alles in Ordnung und so weiter und so fort. Und Dragutin Horvat zum Beispiel, der Sieger der Super League, zum 2. Mal im Alley Pally mit dabei, der hat sich gemeldet. Ich spiele einfach mal ab, oder?
Gerne.
Hallo lieber Elmar, ja, da will ich auch mal mein Statement mal abgeben zu meiner Super League und meiner Quali für die WM. Tja, das war meine 11. Super League-Saison. 5-mal Finale, 2-mal gewonnen. Also für so einen alten Hasen ist das eine ganz gute Ausbeute, finde ich. Ist gar nicht so schlecht. Ja, es war ein schönes Turnier. Die Gruppenphase war toll. Achtelfinale, Supi. Und dann ging's los. Tja, friss oder stirb. So einfach ist es. Und dann, auch wenn deine Freunde da sind, Kollegen, alte Bekannten, trotzdem muss man durch. Ob das jetzt Lukas Wenig ist oder Nico Kurz. Wir sind alle sehr gut befreundet, aber ist nun mal halt so. Einer kann nur weiterkommen. Ich hatte das Glück, dass ich dann weiterkomme. Natürlich hätte auch der Lukas Wenig genauso weiterkommen können. Und im Finale, also ich will jetzt nicht rumprallen oder so, aber ich war mir im Finale ziemlich sicher, dass ich das Ding holen werde. Natürlich keine Garantie, aber ich hatte null Nervosität, ich war konzentriert und ja, ich habe das Ding nach Hause geschaukelt. Zum Jubiläum quasi. Ja, und jetzt geht's zu der WM. Was soll ich da groß sagen, ne? Mike de Decker ist eine machbare Aufgabe, es wird nicht einfach. Ich nehme an, der sitzt jetzt irgendwo in Belgien und denkt sich das auch. Oh, der Dragutin, eine machbare Aufgabe, aber mal gucken. Also ich denke, das wird so 50-50 Spiel. Also, und derjenige, der durchkommt, kann sich auf Rasen mal freuen, weil da gibt's auch eine kleine Chance. Es ist jetzt nicht unbedingt der, ja, wie soll ich mal sagen, ist nicht jetzt das Schlechteste los, sage ich mal so. Ja, mal gucken, was geht. Ne? Also ich freue mich tierisch jetzt darauf, bereite mich jetzt täglich vor, habe jetzt aufgehört zu arbeiten für bis Ende Dezember. Naja, und mein Arbeitgeber meinte, falls ich am 3. Januar noch frei brauche, ist gar kein Problem, da soll ich das Finale in Ruhe spielen, soll ich mir gar keinen Kopf machen wegen frei. Da habe ich mich ganz herzlich bei ihm bedankt und sage, ja, dann sehen wir uns im Januar. Alles klar, euch noch viel Spaß beim Podcast, grüßt mir immer Robby, alles Gute. Und wir sehen uns.
So, das war Dragutin mit seinem Gruß. Der war noch irgendwie bei seiner Oma, hat er mir geschrieben und war so nett und hat sich die Zeit genommen und uns diese kleine Botschaft rübergeschickt. Fand ich ganz spannend, dass er sagt, dass er wusste, dass er das Finale gewinnen würde, ne? Dass er sich der Sache da so sicher war. Ich meine, klar, da ist natürlich auch der Faktor Erfahrung wichtig. Ich meine, was hat er für eine Bilanz bei der Super League? Das ist ja sensationell. Zum 11. Mal dabei, 7-mal Finale, oder? Habe ich das richtig jetzt im Kopf gehabt?
5-mal Finale, oder?
5-mal Finale, 2-mal gewonnen. Ja, okay. Ja,
genau.
Und dann ist es Mike de Decker, gegen den er spielen wird, der Belgier, the real deal. Ich muss gerade mal reinschauen, wann spielt Dragutin?
19. Dezember, Dienstagabend. Okay. Zweites Spiel Dienstagabend in der Abendsession, unter anderem zusammen mit, also direkt darauf folgt dann Ricardo Pietrezko gegen Mikuru Suzuki. Also wird ein deutscher Abend.
Ist das angenehm, noch einen Deutschen in der Session zu haben? Weil man sich gemeinsam vorbereiten kann, weil man so ein bisschen im Gespräch ist, so ein bisschen Vertraute. Also vielleicht ist es für Ricardo wichtiger als für Dragutin, der den Elipelli schon kennt, ne?
Ja, ich glaube auch. Also für Dragutin ist es schon eine Weile her jetzt, aber trotz allem glaube ich, dass für Dragutin, der kann sich vielleicht ein bisschen die Nervosität runterreden, indem er Ricardo irgendwie ein bisschen zur Seite steht. Und Ricardo, ja, hat dann so eine kleine moralische Stütze. Und ich glaube, die zwei, die verstehen sich auch ganz gut und das passt schon. Da kann man vielleicht auch kurz überlegen, ob man irgendwie was zusammen essen geht vorher oder wie auch immer oder sich zusammen aufwärmen, so oder so. Kann auch sein, dass man sich vorher, dass einer von beiden sagt, nee, du, hör zu, ich möchte mich alleine vorbereiten, sei mir nicht böse, du weißt ja, alles super, aber muss man ja alles verstehen. Das ist der wichtigste Termin des Jahres für jeden Dartspieler, der dabei ist. Also es geht um viel Preisgeld, es geht um Prestige, vor allem, ich glaube auch für Ricardo, eine ganz besondere Situation. Erstes Mal im Elipelli, das wird schon, ja, ich weiß nicht, wie die zwei sich da jetzt absprechen oder da miteinander kommunizieren, aber ich glaube, für beide ein Vorteil.
Ja, ich hatte das eben gar nicht gesagt, der Bully Boy spielt sein erstes Match gegen den Sieger von Kevin Dötz und Stowe Bunce, der uns noch in bester Erinnerung ist, vom Grand Slam of Darts, der Amerikaner. Und das werden wir jetzt in dieser Folge wahrscheinlich mal häufiger machen, wenn irgendwelche Namen aufpoppen, über die man irgendwie reden muss. Der Bully Boy ist auch, wir hatten das letzte Woche schon mal so angesprochen, was ist mit Dirk van Dijvenbode, es gibt so ein paar, die in der Krise hängen. Da gehört der Bully Boy schon echt mit dazu, ne? Der hat jetzt die letzten Wochen gar nichts gewonnen. Der weiß wahrscheinlich auch nicht so recht, wo er gerade steht. Und wenn man mal ehrlich ist, der ist ja zu einem neuen Ausrüster, wo er ja auch selbst bei der Entwicklung sehr involviert war. Also so eine kleine Herzensangelegenheit, die aber noch nicht fruchtet. Also bislang funktioniert es nicht so richtig mit diesen Darts.
Also ich glaube,
ob das an den Darts liegt, keine Ahnung.
Nein, also ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es an den Darts liegt. Ich habe ja auch schon das ein oder andere Mal auch mit dem Bully Boy geredet, mit Michael Smith. Und wenn du dir auch anschaust, wie er die Darts hebt, das hat relativ wenig mit dem Barrel an sich zu tun. Also der hebt nur ganz, ganz weit vorne und ganz, ganz weit hinten. Im Prinzip braucht er in der Mitte nach eigenen Aussagen nur die Barrellänge, das Gewicht, die Gewichtsverteilung und der Rest ist eigentlich völlig Banane. Also von daher glaube ich, es hat mehr mit dem Kopf zu tun. Also du kannst dir ja vorstellen, was da auf ihn eingeprasselt ist nach dem WM-Sieg. Da brauchst du erstmal Wochen, Monate, bis du das verkraftest. Und dann bist du der Gejagte, weil jeder will den Weltmeister besiegen. Und zwar jeder. Das ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass sich alle vor Angst ins Höschen machen, wenn der vor einem steht, sondern das ist, oh geil, ich spiele gegen Bully Boy, jetzt kann ich mich mal beweisen. Und das ist, glaube ich, so glaube die Motivation seiner Gegner. Und er macht sich vielleicht ein bisschen selber schwer. Diese Players Championship Finals, das war auch kein guter Auftritt von ihm eigentlich. Ich glaube, dass die WM noch mal, ja, wie soll ich sagen, schöne Erinnerungen erweckt bei ihm und er sich auch zusammenreißt und er wird definitiv 2, 3, 4, 5 Runden überstehen. Also das kann ich mir anders nicht vorstellen. Und weil du Kevin Dötz gesagt hast, vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz, weil ich wurde auch angeschrieben, wie es jetzt mit Flo Hempel aussieht, weil der kämpft ja bei der WM um seine Tourkarte. Also es gibt ja zwei Namen, außer Flo natürlich, die man da so ein bisschen beobachten muss. Das ist zum einen Kevin Dötz und Mario van den Bogarde. Das sind so die Hauptkonkurrenten für ihn. Die sollten nicht gewinnen, ihr Erstrundenmatch. Dann hat er es nämlich in der. Ja, also dann ist es erstmal so, dass er ein Spiel gewinnen könnte und dann wäre er in diesen Top 64 provisorisch, außer hinter ihm oder vor ihm, zum Beispiel Steve Lennon, tut sich was. Oder Richard Venstra, den empfinde ich selber auch als sehr gefährlich. Das ist einer, der hat auch gezeigt bei den Players Championship Finals, dass der weit kommen kann. Und das sind so die, worauf man achten muss. Aber ansonsten glaube ich, dass Flo genau weiß, gar nicht gucken, was die anderen machen, sondern ich habe es selber in der Hand, ich habe meine 3 Darts und ich muss gucken, dass ich 2 Spiele gewinne, komme was wolle.
Und wie du gerade Flo sagst, auch von ihm haben wir eine etwas längere Sprachnachricht bekommen. Ich finde es wunderbar, da mal ganz kurz reinzuhören. Auch der hat uns so ein kleines Update gegeben, wie es ihm geht, was das Training macht und wie er seine Auftaktpartie einordnet bei der diesjährigen WM.
Ja, hallo lieber Elmar, hallo lieber Robert. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier eingeladen werde und hier zu Wort kommen darf. Habe mich sehr über deine Anfrage heute gefreut, Elmar. Ich hoffe, euch geht's gut. Die Vorfreude wächst und steigt in euch auf die WM, also in mir auf jeden Fall. Und ja, ich bin natürlich aktuell fleißig in den Vorbereitungen, was das ganze Thema angeht. Ja, sportlich, klar, versucht natürlich im Fokus zu bleiben. Ich stehe sehr, sehr viel am Practice Board, habe jetzt zwar einen Tag nach dem Qualifier ein bisschen ruhig gemacht, um halt auch die Schulter und den Arm so ein bisschen zu dosieren, aber jetzt geht's halt in die Vollen und ja, mit Rückblick auf den Qualifier, ja, das ist natürlich eine coole Sache, eine großartige Sache. Irgendwie scheine ich den Druck so ein bisschen zu brauchen, auf dem letzten Drücker doch noch zur WM zu fahren. Also ja, qualifiziert und eine Stunde später war da eine Murmel in der Auslosung, wo mein Name draufsteht. Da ist man natürlich überglücklich und ja, Qualifier war, ich sag mal so, durchwachsen. Erstes Spiel, da hätte es auch schon direkt vorbei sein können gegen Luke Peters. Aber ja, ich hatte in der einen oder anderen Situation an dem Tag das Glück, was mir die ganze Saison irgendwie verwehrt geblieben ist. Und vielleicht kann man mir das ja auch mal ein bisschen zugestehen, ein bisschen gönnen gerade nach der Rückrunde, wo man dann doch gut spielt und also trotzdem keine Ergebnisse einfährt. Aber ja, natürlich. Ja, Auslosung, was soll ich zur Auslosung sagen? Dylan Slevin, Pro-Tour-Spieler, sicherlich ein Name, der noch nicht vielen ein Begriff ist, mir schon. Und ja, ich freue mich auf das Duell mit dem jungen Kerl. Und das wird ein heißes Spiel und eine Young Gun. Das, ja, ob das jetzt ein einfacher, schweres Los ist, kann man ganz einfach beantworten. Bei der WM gibt es keine leichten Lose. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Duell und ich würde mich natürlich auch auf ein Wiedersehen mit Dimi freuen. Ich weiß nicht, ob Dimi sich so freut, aber ich glaube, da guckt der Junge auch noch nicht hin, genauso wenig wie ich. Und ja, für mich, wie gesagt, steht jetzt so ein bisschen die Vorbereitung auf die WM an, sportlich. Montag habe ich noch so einen kleinen Media Day, wo ich 10, 12 Telefoninterviews hintereinander reingejagt habe von 9 bis 15 Uhr immer im 30-Minuten-Slot, sodass das ganze Thema Interview und Medien so ein bisschen gebeutelt ist. Für dich oder für euch mache ich natürlich hier eine kleine Ausnahme. Und deswegen, also Montag ist dann der Media Day und ich musste auch das ein oder andere absagen, gerade so Drehs, die im Vorfeld gemacht werden wollten. Dafür fehlt mir einfach die Zeit, da jetzt irgendwie hier nochmal 2-3 Stunden irgendwie an Ressourcen rauszuarbeiten und herzuholen. Die habe ich einfach zurzeit nicht und da hoffe ich natürlich auf das Verständnis auf den einen oder anderen Medienpartner, auf den einen oder anderen Kollegen, der da jetzt vielleicht nicht den Zuschlag bekommen hat. Aber ja, soll ja auch eine erfolgreiche WM sein und am Ende des Tages muss ich da halt auch einfach meinen Erfolg, meinen sportlichen Richtweg im Auge behalten. Und ich wünsche euch auf jeden Fall hier noch ganz, ganz viel Spaß im Vorfeld der WM zu debattieren, zu überlegen, was könnte sein. Und ich meine, es ist ja auch für euch eine geile Phase, eine heiße Phase. Und dann hoffe ich, sehen und hören wir uns spätestens zu meinem ersten Spiel. Und ja, schauen wir mal. Euch auf jeden Fall eine tolle Zeit, einen tollen Abend. Und wir sehen und hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
So, das war der Flo, der uns auch ausführlich geschildert hat, wie es ihm geht. Ich finde ganz witzig, er sagt die Rückrunde, da ist doch so ein bisschen Handballer in ihm drin, ne? Die zweite Jahreshälfte ist die Rückrunde. Und er ist auch wirklich einer, der so seinen eigenen Weg findet, um sich vorzubereiten auf die WM. Das wird heute noch Thema sein bei uns in unserer Rubrik The Hardest Worker. Wie bereite ich mich auf so ein großes Turnier vor, wenn ich auch gerade 2-3 Wochen Zeit habe? Aber vielleicht mal vorneweg so den eigenen Weg zu finden. Ich erinnere mich auch an Max, der ist dann mal in die Niederlande gefahren. Der wollte weg aus Deutschland. Der wollte diesen Medienrummel aus dem Wege gehen. So die eigene Ruhe finden. Seinen Weg finden, wie man dann irgendwann auch so in die Konzentration kommt, einen guten Rhythmus hat, ist gar nicht so einfach, ne? Braucht meist auch ein paar Jahre.
Ja, ich glaube auch, das ist eine Erfahrungssache. Und ich musste jetzt auch so ein bisschen schmunzeln, weil er sagt, er macht diesen Media Day und dann wird alles abgearbeitet. Ich habe mit Gaga gesprochen, der macht das genauso. Und finde ich auf der einen Seite eine gute Idee. Als Dartspieler kann ich nur sagen, ja, okay, dann hast du alles von der Backe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, du bist ja Medienvertreter in dem Fall auch noch und ich kann mir vorstellen, dass du als Medienschaffender dann vielleicht sagst, ah komm ey, wir müssen doch zusammenarbeiten, da muss doch alles irgendwie Hand in Hand gehen. Ist eine schwierige Situation, finde ich. Ich glaube, da wirst du auch nie auf einen Nenner kommen. Also du wirst als Sportler nie der Sklave sein von irgendwelchen Sendern, Zeitschriften, sonst irgendwas, sondern du willst dein Ding machen, du willst einfach deinen Sport machen, aber diese Vorbereitungsphase finde ich, ja, da hast du recht, da gehört eine Menge Erfahrung dazu und da werden wir drüber auch, glaube ich, später nochmal drüber reden beim Hardest Worker. Ja, da gibt's einiges zu diskutieren, finde ich.
Ja. Ja, und du mit den Medien, logisch, da sind wir ja auch manchmal in der Situation oder vielleicht dann noch mehr ich auch, wo du Spieler anfragst und dann willst du drehen, dann wollen die aber nicht mehr, ist ihnen zu kurzfristig. Ja. Es ist immer ein Geben und Nehmen, das ist klar, ne? Ich finde auch, man muss so ein bisschen schauen, jetzt werden das einige Zeitungsjournalisten nicht so gerne hören, wenn ich das sage, als Fernsehfuzzi, auch so ein bisschen gucken, wer hilft dem Sport auch, wer macht ihn groß, warum seid ihr eigentlich auch da jetzt im Fernsehen? Ne? Ja. Also, aber ja. Aber trotzdem.
Ich finde, die Medien spielen ja heutzutage eine besondere Rolle. Also jetzt mal abseits vom Darts. Du hast ja dieses Theater um Amira und Oliver Pocher mitgekriegt. Das sind ja zwei Menschen, die leben davon, dass sie in den Medien sind. Beide verdienen ihr Geld und zwar richtig gut damit. Und jetzt kommt eine Phase in ihrem Leben, wo die eine Partei zumindest absolut keinen Bock hat auf Medien und nicht über dieses Problem reden will. Und dann entsteht natürlich schon so ein bisschen das Ding, dass man als Zuschauer so sieht, ja, aha, jetzt willst du wohl nicht mehr auf der Titelseite sein, wo es schlecht läuft und so weiter. Aber das ist eben heutzutage so. Aber ich kann alle beruhigen, auch was Medien angeht und so. Das ist halt so schnelllebig alles geworden. Das interessiert ja in 2 Wochen eh keinen mehr alles.
Ja. Ja. Komm, ich finde, lass uns ruhig reingehen, Robby, in unsere Rubrik.
Elton der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker.
The Hardest Worker mit unserem Lieblingspartner Elton Sicherheitsschuhe und mit dem Thema, wie bereite ich mich eigentlich auf ein so wichtiges Turnier vor? Ich denke mir auch, dass ihr das zu Hause kennt, habe ein wichtiges Wochenende vor mir oder vielleicht, ich weiß, dass in 2-3 Wochen da irgendwie eine große Veranstaltung ist, eine deutsche Meisterschaft ist oder was auch immer. Wie bereite ich mich darauf vor? Wie überbrücke ich diese Zeitspanne? Finde das jetzt übrigens auch gerade so bei Spielern wie Luke Humphries zum Beispiel, der so einen Lauf schiebt, der es jetzt hinbekommen muss, über 3 Wochen lang dieses Level zu halten. Ich bin sehr gespannt, ob er das schaffen wird und wie er das machen wird. Die einen machen das mit Exhibitions, die anderen trainieren zu Hause viel oder haben einen Trainingspartner, der zu Hause bei ihnen jetzt viel Zeit verbringt und arbeiten ganz viel an Bord. Wie hast du das gemacht, Robby? Du warst auch 2-mal bei der WM.
3-mal.
Den Satz würde ich ganz gerne wiederholen. Robby, wie hast du das gemacht? Du warst 3-mal bei der WM.
Ja, nee, auf verschiedene Art und Weise. Beim ersten Mal tatsächlich sehr intensiv, also auch Trainingspartner gesucht, bin dann auch teilweise 1,5 Stunden irgendwo hingefahren, damals zu Marco Puls zum Beispiel, der damals hier bei uns in der Region ein absoluter Top-Darter war oder immer noch ist, und habe mich mit dem stundenlang gebettelt und so weiter, weil ich gedacht habe, ich habe sogar extra jemanden engagiert, der für uns schreibt und ganz nah am Board steht, mit einem Stift in der Hand, der das Mikro symbolisieren sollte, weil ich ja nicht wusste, wie sich das anfühlt, wenn einer mit dem Mikro neben dem Board steht. Es waren ja noch nicht so viele Stildart-Turniere, die ich bis dato gespielt hatte. Also dann merkst du schon, ich habe mich sehr damit beschäftigt. Und im Endeffekt muss ich sagen, ich habe mich zu viel damit beschäftigt. Das hätte alles nicht sein sollen. Ich hätte das so nehmen sollen mit der Frage jetzt an dich, wie kommst du denn zu solchen großen Turnieren? Wie qualifizierst du dich für eine WM? Und dann musst du nochmal Revue passieren lassen, was waren die besten Momente, was waren die besten Tage, und genau das, was an den guten Tagen passiert ist, das ist deine Vorbereitung. So solltest du dich, glaube ich, verhalten. Da einfach für die meisten Profis, glaube ich, wie jetzt Michael Smith, MVG, Ian White, diese alten Hasen, für die wird es keine besondere Vorbereitung geben. Die machen das wahrscheinlich so wie immer oder nehmen aus ihren Erfahrungen, okay, vor 2 Jahren habe ich das und das vor der WM gemacht, mache ich nicht mehr. Und das
glaube ich auch. Wichtig, ja. Ich glaube auch, dass Gary Anderson sich in diesem Jahr etwas anders vorbereiten wird, weil er merkt, dass er in Form ist, weil er jetzt nämlich Bock hat, weil er auch weiß, er ist so einer, der den Set-Modus beherrscht und da ist alles möglich. Ich glaube schon, dass der intensiver sich ein bisschen vorbereitet. Aber das Verrückte ist ja, dass das ja nicht unbedingt auch zur Konsequenz haben muss, dass er besser spielt. Es kann ja auch sein, dass der es ein bisschen relaxter angeht, die Lässigkeit hat und trotzdem seine Form in den Griff bekommt und hervorragend Dart spielt. Also es ist ja nicht so planbar. Ne? Man versucht zwar, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um gut in Form zu sein, aber es gibt ja nicht dieses Paraderezept, sonst würden es ja alle machen.
Ja.
Und das ist die große Schwierigkeit daran. Und du hast genau recht, ich erinnere mich aber auch früher, als René Adams besucht, da hat irgendwie den Heizkörper hochgedreht. Auch all diese, ne, sie wollten diese Unwägbarkeiten abschöpfen, um nicht überrascht zu werden. Dabei spielt das überhaupt keine Rolle, das glaube ich auch. Das ist ein totaler Quatsch. Du hältst es auch aus, wenn es ein bisschen wärmer ist, wirst du damit schon umgehen können. Ich glaube auch, mit lauter Musik trainieren, trainiert nicht den Moment, den du hast im Alley-Pally, wenn es laut wird. Das ist was ganz anderes. Ne? Das Fans sind anders als Musik. Und so.
Ich glaube, die letzten Stunden vorher sind, glaube ich, die entscheidendsten. Da, so wie du da mental eingestellt bist, so wie dein Kopf, was da auch passiert, wie sehr du es an dich ranlässt. Also ich weiß, bei der letzten WM musste ich ewig, also du wirst dann kurz vor dem Spiel, vor dem potenziell letzten Satz, wirst du in so einen Raum, in so einen Practice Room geführt, wo 2 Boards sind. Und der ist auch extrem heiß, weil da so Heizlüfter stehen und es ist echt ungemütlich, also auch nicht schön oder so. Und dann ging dieses Match doch noch 3 Sätze lang. Und dann musste ich halt ewig lang dort warten. Und ich habe das an mich rangelassen auch, diesen Ärger, dass ich sage, hey, scheiße, jetzt muss ich hier schon wieder noch länger warten und da kommt niemand, da kümmert sich niemand und so weiter. Es war aber nicht so, also nur mal so nebenbei. Und ich habe das zu sehr an mich rangelassen. Und ich glaube, dass ein Profi einfach weiß, da hier kann jetzt alles passieren. Hier kann ich nochmal 40 Minuten warten oder 14 Minuten warten. Interessiert mich alles nicht. Ich ziehe hier mein Programm ganz einfach durch und das war's. Und ich glaube, die letzten Stunden vor allem sind entscheidend und vor allem nicht diese Tagesform, finde ich, ist gar nicht so die Tagesform, so eine Glückssache, die du hast. Die Tagesform bestimmst du mit deinem Kopf. Wenn dein Kopf in einer guten Tagesform ist und wenn du mental fit bist und nicht alles an dich ranlässt, dann hast du eine gute Tagesform, glaube ich.
Ich musste gerade auch daran denken, was der Flo gesagt hat. So dieses, ich glaube, ich brauche den Druck, um gut zu sein. Der hat also den Glaubenssatz, dass wenn Druck kommt, dass er dann echt gut ist. Das hilft natürlich extrem, ne? Wenn du diese Einstellung hast und immer zu wissen, jetzt kommt Druck, oh geil, weil jetzt werde ich nämlich gut. Also nicht ich verkrampfe, ich werde nachlassen, sondern ich werde jetzt gut. Natürlich ja. Sensationell, ne? Wenn du das im Kopf mal reinbekommst, das ist sensationell.
Und das ist ja das Schwierige, diese Mischung auch reinzukriegen aus Adrenalin, aus Nervosität, aus Selbstbewusstsein und aus Professionalität. Ich glaube, diese vier und Training natürlich. Also diese fünf Elemente musst du irgendwie versuchen, in der perfekten Mischung an diesem Tag zu haben. Und dann wird dein Spiel auch erfolgreich sein. Und dann gibt es auch solche Sachen wie Glück oder Unglück, gibt es ja beim Darts im Prinzip nicht. Wenn dein Gegner checkt, dann war er besser. Weil er hat diese Darts, die du daneben geworfen hast, nicht für dich daneben geworfen oder sie da reingelenkt, sondern du warst das selber. Und es ist so komplex teilweise. Und ich glaube, auch Vorbereitungen muss man über Jahre lernen.
Robby, und was du gerade sagst, es gibt kein Glück und Unglück. Es gibt ja Spieler, die denken, es gäbe Glück und Unglück auf der Bühne. Damit gibst du ja auch schon die Kontrolle aus der Hand. Also mit dem Satz, es gibt kein Glück, heißt es ja, ich muss die Kontrolle über mich und über das Match aufrechterhalten, um erfolgreich zu sein.
Ja.
Hast du also schon eine ganz andere Herangehensweise, als wenn du denkst, naja gut, ob ich da oben jetzt bin, ist so ein bisschen Tagesform. Also brauchst du ein bisschen Glück von irgendjemandem. Wo soll es denn herkommen? Das muss natürlich in deiner Birne sein. Ne?
Genau. Und Vorbereitung allgemein. Ich würde auch den Tipp geben, wenn ihr auf große Turniere geht, die euch wichtig sind, wo ihr sagt, ich brauche eine Vorbereitung, macht auch ruhig, und wir sagen das ja immer wieder, räumt auch privat auf. Das heißt nicht irgendeinen Streit lösen oder deine Ehefrau irgendwie glücklich machen oder deinen Freund oder wie auch immer.
Das ist hat aber damit auch nichts gut. Ist aber ist, auch gut. Mach auch, sie ja. glücklich. Mach sie glücklich.
Ich werde euch jetzt mal einen sehr guten Tipp zur Vorbereitung geben. Und das hat jeder zu Hause und jeder die Möglichkeit und jeder kennt diese Situation. Ihr habt ein paar Sachen, die erledigt werden müssen. Ob es jetzt irgendwas in der Garage reparieren ist, irgendeine Stelle an der Wand zu Hause, die einen stört, die man mal drüber streichen muss.
Hier spricht der Mann. Garage.
Oder ob es mal im Keller eine Ecke gibt, die ich unbedingt mal aufräumen würde. Macht euch eine Liste, die ihr abhaken könnt mit 3, 4 oder 5 verschiedenen Sachen, die ihr noch bis zu diesem Zeitpunkt, wenn euer Turnier stattfindet, abarbeiten wollt. Und arbeitet die ab. Und glaubt mir, wenn die Liste da ist, ihr macht das auch. Und ihr werdet so ein zufriedenes Gefühl haben in der Zeit, weil ihr Dinge erledigt habt. Und das wird euch helfen, das wird euren Kopf frei machen. Und wenn der Kopf frei ist, dann spielt ihr auch gut Darts.
Finde ich gut. Ja. Damit kriegst du mich ja auch. Ne? Ich mag das ja, diese mentalen Herangehensweisen. Ja. Wenn wir uns die Top Guns ansehen, nutzen die diese 2, 3 Wochen vor der WM ja auch, um eine Menge Exhibitions zu spielen. Hat den Hintergrund, die wollen auch im Match, in der Matchpraxis drin bleiben, die wollen im Turniermodus so ein bisschen drin bleiben, hat dann nicht ganz die Ernsthaftigkeit wie bei einer wirklichen, bei einem Ranking-Event. Und trotzdem spielst du vor Zuschauern, willst du gewinnen und hast schon die Match-Situation. Ist schon auch ein wichtiger Faktor, ne? Dass du jetzt, wenn du 2, 3 Wochen Zeit hast, dass du zwischendurch auch nochmal Partien spielst und nicht nur am Practice Board stehst und Übungen machst und irgendwie so dann den Turniermodus irgendwie so aus dem Kopf bekommst oder aus dem Gefühl bekommst.
Ja, also ich glaube auch zum Beispiel jeden Tag 8 Stunden spielen vorher, das wird dich nicht mehr weiterbringen, weil was du bis jetzt nicht irgendwie trainiert hast, das wirst du dir auch innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen nicht mehr antrainieren. Ich finde immer wichtig, genau schauen, welcher Modus wird gespielt, zum Beispiel bei der WM. Ich finde, da würde ich jeden Tag mal dieses Ding durchgehen. 2 Stunden vorher anfangen, mich aufzuwärmen, dann vielleicht gegen den Computer oder gegen Gegner so ein Best-of-5-Sets-Match spielen, vielleicht noch danach ein bisschen ausklingen lassen am Board und dann ist gut. Und dann ist gut. Und das vielleicht jeden Tag machen, könnte ich mir vorstellen, könnte dich weiterbringen. Also wirklich nah an dem arbeiten, was die Voraussetzung ist.
Du bist ja jemand, der sich enorm und sehr intensiv mit so einem Auftritt, mit so einem Turnier beschäftigt hat. Hast du oft visualisiert das Match gegen denjenigen, gegen den du dann spielen würdest? Ich glaube, am extremsten war das damals bei Raymond van Barneveld, der wusste, ich treffe im Viertelfinale oder Achtelfinale auf Michael van Gerven. Das war das Match, auf das der hintrainiert hat, das er damals auch gewonnen hat. Das war so die Partie, worauf sein Fokus lag, und das hatte der genau alles schon vorher einmal durchgespielt. Peter Wright hat mal irgendwie im Vorfeld des World Matchplay damals gesagt, dann werde ich die Hose tragen und dann spiele ich das Finale und dann werde ich es gewinnen. Und genau das passierte auch so, wie er sich das vorgestellt hat. Machst du das, dass du dir auch wirklich den Typen rauspickst und weißt, das ist mein Gegner, ich spiele gegen Peter Wright und dann weiß ich auch genau, was mich erwartet und sehe das schon vor meinen Augen sozusagen, was da ablaufen wird, wie der den Walk-on hat, wie er mich begrüßen wird, wie er mit dem Publikum umgehen wird.
Auf dem Niveau kann ich jetzt natürlich nicht mitsprechen bei der WM, gucken, auf wen treffe ich in der dritten Runde. Also das war nie meine Welt. Aber ich kann es runterbrechen. Ich kann es runterbrechen auf den nationalen oder regionalen Fall, dass ich bei Ranglistenturnieren, die ich oft besucht habe hier in Baden-Württemberg und so weiter, genau gesehen habe, aha, guck mal, Kai Gotthardt würde im Viertelfinale warten. Und dann war das tatsächlich mein Ziel. Und diese Gegner vorher, ohne jetzt disrespektierlich zu klingen, das war nur der Weg dorthin. Die waren nur diese kleine Brücke, die ich zu ihm wollte, und das Match wollte ich haben. Und dann habe ich genau vor meinem Auge gesehen, so, da wirst du dich konzentrieren, da wirst du alles reinhauen, was du jetzt noch hast, und weil den musst du schlagen, das ist heute dein Hauptgegner. Ich glaube schon, dass du so ein bisschen rangehen musst, genauso wie jetzt bei der kommenden WM. Ganz ehrlich, wir warten alle auf das Halbfinale Luke Humphries gegen Michael van Gerven. Das wird eventuell geben, und das ist das Ding, wo wahrscheinlich auch beide darauf hinarbeiten, und alle vorher sind eben ein paar Steinchen, die aus dem Weg geräumt werden müssen.
Ja. Wir haben uns natürlich auch im Vorfeld überlegt, wen machen wir zum Hardest Worker dieser Folge Nummer 174. Wer hat das besonders gut hinbekommen? Und dann hatte Robbie das schnell gesagt, und da gehe ich voll mit. Phil Taylor bei seinem letzten Auftritt, bei seiner letzten WM 2018, der erreicht ja das Finale, verliert das Finale dann gegen Rob Cross. Aber das war unfassbar, wie der das mental hinbekommen hat, mit der ganz großen Schwierigkeit. Jedes Match, das ich spiele, könnte vielleicht das letzte Match meiner Karriere sein. Also auch wenn es mal nicht gut läuft, in diesen Modus schnell zu verfallen, auch in diese Emotion, verdammt, jetzt ist es mein letzter Abend. Davon hat er sich total befreien können. Und wir haben ja damals auch die Doku gemacht mit Taylor und haben mit ihm ja auch lange gesprochen. Und ich habe wirklich das in den Interviews teilweise nicht geglaubt, wie er das gesagt hat. Es ist ihm wurscht. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Aber der scheint tatsächlich mit so einer Einstellung da reingegangen zu sein, die ihn dann mit so wenig Melancholie irgendwie hat spielen lassen. Das war ja unglaublich, wie der das hinbekommen hat, ne? Und glaube ich, mit dem Ziel übrigens, das haben wir damals auch gesagt, das Finale spielen zu wollen, das war sein großes Ziel. Und das bedeutete am Ende auch, er konnte das Finale nicht gewinnen, weil sein Ziel nicht war, die WM zu holen, sondern das Finale zu erreichen. Aber wie der auf den Punkt da war, wie der diese Situation gehandelt hat, und ich glaube, auch da geht's ganz viel mit Visualisierung und wie gehe ich damit um, und sich reinfühlen in diesem Moment, das ist ganz entscheidend gewesen für The Power.
Ja, definitiv. Und rückblickend gesehen, wie viele Menschen außer Phil Taylor selber hätten ihn denn im Finale gesehen? Ich glaube, nicht viele hätten da auf ihn gesetzt. Und auch wenn du ihn zum Beispiel gefragt oder gesagt hättest, 2013, das wird dein letzter WM-Titel, der hätte ich ausgelacht. Der hätte ich ausgelacht. Und dann schafft er es tatsächlich, diesen Abgang hinzukriegen mit so viel Stil. Und dass wirklich John McDonald sagen muss, am Ende, for the very last time.
Das ist geil.
Und ich krieg Gänsehaut. Ich krieg Gänsehaut.
Ich auch, mir geht's auch so.
Dieses Ding so hinzukriegen, das hat, glaube ich, nur Phil Taylor drauf gehabt. Ja. Und das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Das wird nie wieder einer im Darts oder im Sport allgemein. Es ist ja echt selten, dass jemand so einen Abgang hinkriegt. Und deswegen ist das für mich definitiv in der Kategorie Vorbereitung und Einstellung auf so ein Turnier der Hardest Worker.
Ja, gerade in Einzelsportarten. Ich meine, und wir haben ja auch im Darts das krasse Gegenbeispiel mit Raymond von Barneveld, der das auch gehofft hatte zu schaffen und auch nochmal eine tolle WM zu spielen. Der ging dann in der ersten Runde raus, ne? Und ja, war chancenlos und war völlig überfordert, weil er ein ganz anderer Typ natürlich auch ist, ein viel sensiblerer Mensch ist, ne? Ja. der das emotional nicht geschafft hat.
Ich wollte es gerade sagen, mental sind die zwei in zwei völlig unterschiedlichen Kategorien drin.
Ja.
Also ich glaube, unterschiedlicher geht's kaum. Raymond, so wie du gesagt hast, total sensibel, nicht dünnhäutig, aber reagiert auch viel auf Situationen, auf das Leben, auf seinen Kopf und so weiter. Taylor konnte das super abstellen. Und auch Taylor, glaub mir eins, der hat auch kein leichtes Leben gehabt. Auch als Weltmeister nicht, auch als gefeierter Dartstar nicht. Da waren viele Dinge, die ihn belastet haben im Kopf. Ob es Familie war, finanziell, wie auch immer. Das war nicht einfach, aber er konnte das alles beiseite räumen und konnte einfach so gut Dart spielen.
Ja, das war The Hardest Worker mit unserem Sponsor Elten Sicherheitsschuhe. Ich finde, ich mag diese Rubrik total, Robby. Ich finde immer, es ist total spannend, diese Themen so ein bisschen herauszuarbeiten, weil sie so viel tiefer haben, weil es dazu viel zu besprechen gibt, ne?
Weil du einfach auch in diesem Podcast-Format endlich die Gelegenheit hast, über sowas mal intensiv zu reden. Während der Übertragung geht das gar nicht. Auch nicht im Vorbericht oder sonst irgendwie. Da hört ja irgendwie irgendwann keiner mehr zu. Aber hier sind wir einfach so irgendwie zu zweit und können das unsere Gedanken so ein bisschen paaren. Und ich finde es auch immer witzig, dass wir zwei so über viele Dinge so gleich denken in der Kategorie. Und weil wir das, glaube ich, beides so ein bisschen ähnlich auch beobachten und sehen.
Ja.
Ja. Ja. Obwohl wir so unterschiedlich sind. Das muss ich auch nochmal feststellen.
Ja, also. Absolut. Ist so. Das stimmt. Aber ich glaube, wir ticken gleich, was den Kopf, ne, und was Gedanken mit uns machen. Und das sehen wir sehr, sehr ähnlich. Wenn wir jetzt gerade davon gesprochen haben, wie sich Spieler darauf vorbereiten, wie ist das eigentlich bei dir? Ich finde ja auch, da wir wissen, es stehen sehr anstrengende Tage an, es werden lange Tage sein, es werden viele Tage sein, versuche ich ja auch so ein bisschen meinen Akku voll zu bekommen. Mhm. Aber habe auch die Situation, muss viele Interviews geben, es gibt viele andere Drehs und dann will der Sender das noch machen, komm, wir machen hier noch einen Rückblick und wir machen noch das, hast du nochmal die Möglichkeit. Es ist ja viel zu tun, auch gar nicht so einfach, finde ich, da genauso so den Weg zu finden, zu sagen, aber ey, das ist jetzt wichtig, ich muss jetzt mal 3-4 Tage, brauche ich auch wirklich Ruhe, weil mein Akku muss voll sein, das wird anstrengend werden.
Ja. Funktioniert eben bei mir nicht dieses Jahr mit den Kindern und so. Da gibt's keinen vollen Akku. Das wirst du, glaube ich, auch wissen, dass es schon sehr, sehr anstrengend ist. Aber ich habe ja das Glück, ich bin ja dann wirklich weg von zu Hause, kann mich da voll drauf konzentrieren. Aber was diese Interviews angeht, ich finde es so lustig. Ich kriege ja relativ viele Anfragen weitergeleitet, einfach wo die Leute kurz meine Stimme haben wollen und so weiter. Und ich bin inzwischen so abgezockt, dass ich den Leuten direkt schreibe, also kurz, ganz kurz zur dass man Bescheid wissen. 20 Minuten, Zoom-Call, es wird aufgezeichnet, es wird nichts hier mit handschriftlich mitgeschrieben oder so. Ich will den Text dann haben, den segne ich ab und dann könnt ihr es drucken oder ausstrahlen. So. Und dann läuft das
bist
auch.
Bist du eine Medienhure geworden? Leck mich am Arsch.
Hey, das ist jetzt meine 6. WM, glaube ich, als Experte. Übrigens jetzt Jubiläum gehabt beim Players Championship Finals. Das war mein erstes Turnier als Experte mit dir. Jelle Klaassen gegen, ich weiß gar nicht, wer es war, Jelle Klaassen gegen jemand anderen. War mein allererstes Match da. Nee, aber ich glaube, das musst du auch so. Und bei mir während dieser WM-Zeit allgemein auch, glaube ich, geht viel übers Essen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt genau schaue, was ich esse, also wie viel Kalorien oder sonst irgendwas, sondern ich bestehe dann drauf, dass es gutes Essen ist. Also kein Fastfood und diese schnell mal was liefern lassen oder mal schnell in Mc's oder Burger King oder so, das lasse ich alles beiseite. Ich will dann in dieses Restaurant reinsetzen, mein Lieblingsessen essen, das genießen und das kostet zwar ein paar Euro, aber danach fühle ich mich gut und mein Körper fühlt sich dann einfach gut. Du weißt ja, was ich am liebsten esse.
Dieses Rinderfilet ist einfach teuer, Orbi.
Es ist kein Rinderfilet. Nein. Aber wie gesagt, aber ich finde, das
Schnitzel,
ist ja so.
Oder was ist dein Lieblingsessen?
Ja, Wiener Schnitzel. Und zwar nicht Wiener Art, sondern Wiener Schnitzel vom Kalb.
Na klar.
Gruß geht raus an alle Vegetarier und Veganer. Aber es schmeckt einfach so gut, sorry.
Ja.
Nee, aber genau. Wie machst du es denn? Was gibt dir denn den Akku? Bist du dann auch, du warst ja letztes Jahr auch ein paar Tage auch weg von zu Hause, um voll drin zu sein, oder?
Ja, das auch. Ich hatte jetzt natürlich in den letzten Jahren so unterschiedliche Vorbereitungen. Ganz extrem hart war es ja mit der Road to Ali Pally. Ja. Weil wir da ja bis zum Turnierstart gedreht haben. Und neben all dem Spaß, den wir hatten, war das unfassbar anstrengend. Wir sind 10, 12, 13 Stunden unterwegs gewesen, mussten dann auch währenddessen wir gedreht haben, auch irgendwann die Reportage schneiden, was der Moritz ja damals gemacht hat. Das war sehr, sehr anstrengend. Und dann, da muss ich auch rückblickend sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das heute in dieser Art und Weise könnte. 10 Tage Road to Ali Pally, weißt du, jeden Tag in einem anderen Bett pennen und nie gut schlafen und dann fit sein und dann kommst du an, dann geht's los, jetzt starten wir mit der WM, das ist schon hart. Wir nehmen jetzt ja relativ früh auf, wenn wir das sagen, komm, wir sind ja, wir haben ja nichts zu verheimlichen. Wir nehmen am Donnerstagabend bereits auf. Ja. Das war meine Anfrage an dich, weil ich jetzt am Wochenende so ein Wochenende haben werde, wo ich auch ein bisschen relaxe, wo ich zu meiner Freundin fahre, wo wir ein bisschen nach Köln düsen und einfach eine gute Zeit auch nochmal haben, um den Akku voll zu bekommen. Werde übrigens ein Treffen mit Jonas Hofmann haben am Montag. Da werden wir was machen. Dazu später mehr, nur das ist jetzt fix, das kann ich mal erzählen. Und genau, das ist also so ein Mix aus klar, Freizeit und gute Zeit, aber auch ein bisschen arbeiten, aber da freue ich mich tierisch drauf. Jonas Hofmann ist ein feiner Kerl. Leverkusen, wisst ihr, ne? Fußballer, Nationalspieler.
Gott sei Dank hast du es gesagt.
Du dachtest gerade Sänger, ne?
Nein, ich wollte gerade schnell googeln. Jonas Hofmann, Fußball. Falls er das hören sollte, es tut mir wirklich leid.
Stell dich in die
leid.
Ecke, das ist doch nicht dein Ernst.
Es tut mir leid.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Aber ganz kurz, ich habe heute was Schönes gesehen, weil du gerade Fußball erwähnst. Ich habe heute ein paar tolle Bilder gesehen, sind schon ein paar Tage her. Francesco Camarda, 15-jähriger Debütant für den AC Milan. Hast du das gesehen? Hast du das zufällig gesehen? 15 Jahre alt, debütiert für den AC Mailand. Und dieser Blick, als er eingewechselt wird, diese Mischung aus Lächeln und Freudentränen war Wahnsinn. Und die Geschichte war so geil. Er war so schüchtern und hat sich geschämt, beim Club nach Karten zu fragen. Und geht an den Ticketschalter am San Siro und kauft für seine Familie Tickets. Weil er einfach noch mit 15 so denkt, ich kann da jetzt nicht fragen nach Tickets und super. So. Was denken die? Tolle Geschichte. Aber der Blick von ihm, das müsst ihr euch reinziehen, als er eingewechselt wird. Das ist Fußball noch. Das ist noch echter Fußball. Das sind Emotionen. Das ist ungelogen. Das ist einfach so, wie man sich fühlt.
Ja, cool. Ja. Ich meine, auch wenn du da nochmal Tickets kaufen gehst, das ist ja sensationell. Das sagt so viel aus, weißt du? Viel Demut und, ne, und Dankbarkeit. Und ja, ist
gut. Ich stelle mir gerade seine Eltern auf der Tribüne vor, als er eingewechselt wird. Ah, wieder Gänsehaut. Einfach cool.
Da wirst du später auch es ihm verzeihen, wenn er die Haare nicht waschen wollte nach 8 Wochen.
Verstehst du? Definitiv.
Wir kommen zum Paulke der Woche, Ladies and Gentlemen. Endlich!
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche. Erst habe ich gedacht, weißt du was? Der Paulke der Woche, der geht einfach mal an die Liebe, weil wir jetzt die Woche haben, wo wir irgendwie so Zeit haben für Besinnlichkeit, für Mitmenschlichkeit, wo wir uns umeinander kümmern, wo wir uns auch noch jetzt um die Familie kümmern, weil wir wissen, wir haben jetzt Zeit, ab dem 15. haben wir ja gar keine Zeit mehr. Da muss die Liebe auch so ein bisschen parken sozusagen oder ist heimlicher und leiser Begleiter. Und dann musste ich daran denken und ich habe an die beiden wirklich ein paar Mal gedacht seit der WM-Auslosung. Der Paulke der Woche geht an Dennis Priestley und Phil Taylor. Ich fand die beiden so knuffig, wie die die Murmeln da aus der Tüte gezogen haben und die WM-Auslosung vollzogen haben. Das hat mich berührt. Ich habe mich echt gefreut, die zu sehen. Ich habe mich auch gefreut, Dennis Priestley in so guter Gesundheit zu sehen. Der sah sehr, sehr fit aus. Hatte ja auch Prostatakrebs eine Zeit lang. Und da sah es gar nicht so gut aus, wenn ich das richtig weiß. Dennis Priestley, den ich mal auf dieser Exhibition damals mit Russ Bray getroffen habe. Totaler Gentleman, ganz feiner Mann. Und war ein ganz tolles Gespräch. Damals auch über Phil Taylor viel gequatscht. Stand ja auch, also dieses Duo Priestley-Taylor, 5 WM-Finals gespielt bei der PDC. Priestley schlägt ihn ja im allerersten WM ja mit 6-1. Auch so eine richtige Klatsche. Der hat ja so langsam gespielt und ist für mich auch inzwischen einer, bei dem du siehst, wie sich Darts entwickelt hat. Also Priestley wäre so chancenlos heutzutage auf diesem Darts-Circuit. Bei Taylor ist das vielleicht ein bisschen anders, aber da kannst du wirklich gut sehen, wie der Sport sich weiterentwickelt hat und was da alles passiert ist. Und The Power hört ja 2024 jetzt offenbar komplett auf. Ich habe das so verstanden, als wenn er auch keine Exhibitions mehr spielen würde. Es ist Schluss, da, ja, Fragezeichen. Wir wissen immer, The Power hat die Dollarzeichen manchmal in den Augen. Und was ich auch echt cool fand, Robby, war dieser Champions-Abend der PDC. Alle Weltmeister zusammen versammelt. Wie cool ist denn das? Ich habe das im Tennis immer schon so geliebt, wenn diese Grand-Slam-Champions kommen und das, dann hast du all die geilen Spieler da mal auf einem Haufen. Und ich habe mich auch für Adrian Lewis übrigens gefreut, der so reinkommt und der dann mal wieder zwischen denen sitzt, ne, wo er hingehört irgendwie mit seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial. Das war ein starker Abend, oder?
Also ich hätte echt einiges dafür gegeben, da vor denen zu sitzen und dazu zu hören. Also schon geniales Bild. Wahrscheinlich wird es das nie wieder so geben, eventuell. Also wie gesagt, ich bin ja der Überzeugung, dass dieser neue Hauptsponsor das echt, also das ist, lief ja auch, glaube ich, über den alles so ein bisschen. Die hauen dieses Jahr wirklich alles raus, was geht. Alles, alles. Und ich muss sagen, gut, es ist noch mit Niveau, gut, dieser PR-Gag mit dem grünen Dribbelfeld, sei mal verziehen für die Charity-Aktion, aber diese Bilder habe ich auch gesehen und ich habe auch gleich gedacht, ey, Lewis, geil, der ist auch dabei. Und ich glaube, dass Lewis, ich weiß gar nicht, meinst du, er kommt nochmal? Ja oder nein? Nur ja oder nein? Nein. Ich glaube auch nein, ja. Ich glaube, der hat seinen Frieden geschlossen, der hat abgeschlossen mit Darts und man muss auch dazu sagen, was für eine Karriere nach wie vor. Ja.
Ach ja.
Es war Spaß. Ich schaue gerade mal.
Was er trotzdem nie hinbekommen hat, ist Darts zu arbeiten. Ne? Also selbst auch jetzt in so einer Phase der Krise und wo der Erfolg über mehrere Jahre nicht kommt.
Ja.
Er hat nie hart trainiert. Er hat nicht einmal gesagt, die nächsten 4 Monate reiße ich mich am Riemen und arbeite ganz diszipliniert am Dart. Das schafft er nicht.
Nee, das schafft er auch nicht. Das ist auch okay so. Nee, aber weil du gerade Dennis Priestley vorher erwähnt hast, ich habe gerade mal geschaut, weil ich es nicht mehr wusste. 16.000 Pfund war sein erstes Preisgeld ganz für den WM-Titel.
Ja.
Das kriegst du heute quasi für die erste Runde, also als Top-32-Spieler direkt drauf. Und deswegen, weil du gesagt hast, der hätte heute keine Chance mehr. Aber das war, glaube ich, einer, der jede Exhibition mitnehmen musste, der vielleicht für 200 Pfund auf dem Shirt irgendeinen Sponsor drauf hatte, der das wirklich gelebt hat. Und ich glaube, diese Spieler gibt es so auch nicht, also nicht mehr viele. Und deswegen, aber ich fand die Situation witzig, wo die 6 gezogen wurde und er dann sagt, okay, vor dem Moment habe ich mich jetzt gefürchtet, weil die 6 und die 9, weißt ja, wenn da ein Fauxpas passiert, dann gute Nacht. Und er kannte viele Spieler, er hat da wirklich immer mal wieder kurz einen Kommentar dazu gegeben, also er ist noch voll mit drin in der Szene und so, genauso wie Phil, glaube ich, der interessiert sich auch sehr dafür. Ich fand das auch eine sehr gelungene Präsentation, auch wenn Emma Patton war es, glaube ich, oder? Die kurz bei Nathan Aspinall und mit der Setzposition sich kurz verhaspelt hat, aber auch ihr alles verziehen. Sie ist eine absolute Top-Besetzung, finde ich, beim Darts. Ich mag sie und ich mag auch die zwei anderen, die von ITV, die aussieht wie aus den 70ern. Weil wir müssen ja auch mal Jackie, genau. Und
Jackie
die,
ist super.
Wie heißt die den Hals so zu tätowiert hat?
Zu getackert, wollte ich gerade sagen.
Aber die ist auch super cool.
Weißt du, was mich jetzt, wahrscheinlich ist das auch echt so durch die Fernsehbrille und weil man selber in diesem Business unterwegs ist, was mich bei Emma Payton so ein bisschen stört, Sie ist nicht die Gastgeberin dieses Abends. Ich habe oft das Gefühl, dass sie Wayne Mardell und den Experten mehr Raum gibt, als sie sich den Raum gibt. Ich finde, sie könnte noch viel selbstbewusster sein und mehr die Gastgeberin sein. Das sind ihre Gäste und das sind unsere Experten. Sie macht sich zu klein. Ich würde es mir wünschen, weil sie gut ist. Sie weiß wahnsinnig viel, die ist fleißig, die verfolgt den Sport sehr intensiv. Und
sie sollte so eine Art Günther Jauch sein. Einfach, dass man merkt, klar geht's um alle anderen hier, aber ich bin so der, oder ich bin diejenige, die hier so ein bisschen das Ding vorgibt. Aber ich glaube, ist auch schwierig. Wayne Mardell und Mark Webster, und die gehen ja auch total in die Tiefe und aber trotz allem, ich glaube, sie wird daran wachsen. Sie könnte vielleicht so eine Karriere hinlegen wie ihre Vorgängerin oder Vorvorgängerin Chamberlain. Genau.
Okay.
Ich wollte mich nochmal ganz kurz bedanken bei allen, die uns getaggt haben in ihren Spotify-Hitlisten.
Ja, das hat mich total gefreut.
Das war Wahnsinn. Das war so cool zu sehen, dass wir da tausende von Minuten gehört wurden. Vielen Dank. Ich habe am Anfang versucht, alles zu reposten, aber irgendwann habe ich aufgegeben. Das wurde immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und habe dann auch bei mir reingeschaut. Postest du deins? Komm. Das machst du, oder? Deine Top 5?
Kann ich gerne machen.
Ja, ja. Songs auch?
Ich höre nicht so viele Songs.
Ich höre viel Musik und habe eine wilde Top 5. Also da kann ich schon mal sagen, Maite Kelly ist bei mir auf Platz 2 in meiner Spotify.
Hast du schon gepostet oder was?
Nee, mach ich vielleicht noch. Maite Kelly, Bushido, Shindy und Oliver Anthony. Das ist so ein, ich glaube, das ist der wildeste Mix, den es jemals gab.
Oh, sehr gut.
Ja. Und Robbie, ansonsten, lass uns nächste Woche, ich wollte jetzt heute nochmal die PDC Next Gen ansprechen, diese Turnierserie, diese neue von der PDC Europe, aber es sind ja noch nicht alle Infos draußen. Ich verstehe gar nicht, warum diese Leute so ein Geheimnis aus allem machen. Hau doch die Infos raus. Das wäre wie, wenn wir hier, keine Ahnung, wochenlang irgendwelchen Merch ankündigen und nicht rauskommen mit der Sache. Ja, lass doch einfach alle Infos raus. Ja, würden wir zum Beispiel auch nie tun. Deswegen lass doch alles raus. Es gibt so und so viel Preisgeld. Das sind die Termine.
Zack, und fertig. Vor allem weißt du, das finde ich, das ist eine Turnierserie. Das ist eine tolle Möglichkeit. Ja, aber das ist ja auch nicht so, dass du darauf so wartest und denkst, oh, in 4 Wochen geht's vielleicht los.
Könnte sehr interessant werden. Also
das wird bestimmt interessant.
Ja, aber ich würde sagen, wir reden nur darüber, wenn alles auf dem Tisch ist.
Ja, absolut.
Es geht ja wieder, ich habe nur gesehen, es geht wieder nach Eisenstadt. Da war ich ja dutzende Male in Eisenstadt. Das ist an der ungarischen Grenze. Das ist echt weit zu fahren. Echt weit.
Ja.
Aber es geht auch nach Sindelfingen. Auch schön.
Das ist ein bisschen näher. Ja.
Das ist ein bisschen näher. Komm, lass uns da mal nächstes Jahr treffen. In Sindelfingen zu so einem PDC Next Gen Turnier.
Okay.
Und dort einen Podcast. Einfach ohne, nicht Live-Podcast oder irgendwas ähnliches, sondern einfach nur dort treffen, ein Bierchen trinken, uns ein bisschen Darts anschauen und dann einen Podcast aufnehmen.
Sehr gut. Bin ich dabei.
Ja? Gut.
Das machen wir.
Also schon mal was abgemacht.
Und mit dieser kleinen Verabredung, meine sehr verehrten Damen und Herren, endet Folge Nummer 174 von Game On. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Ich hoffe, auch ihr macht die Akkus voll, damit ihr fit seid für die Weltmeisterschaft ab dem 15. Ihr werdet viele, viele Stunden vor dem Fernseher hängen und müsst euch wappnen gegen wahnsinnig offensive Experten und Kommentatoren.
Wir sind nur die Nebendarsteller. Die Hauptdarsteller.
Die dann meistens durchdrehen. Ja, absolut. Ja. Das ist ja sowieso. Ja. Okay, also habt eine gute Woche. Robby, danke dir.
Sehr gerne. Ja, ich wollte nur noch sagen, verschenkt Socken an Weihnachten.
Oh ja.
Das ist das Ding.
Viele werden sich jetzt fragen, wo kriege ich die und wie, das werdet ihr alles noch sehen. Macht euch keinen Kopf. Die Socken laufen ja nicht von alleine weg, das ist ja das Schöne. Sie brauchen ja Füße. Und Game On.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.